Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Ich bin sehr gespannt auf das, was Gott heute sprechen möchte durch so drei wundervolle Menschen und Säulen in unserer Kirche, die wirklich etwas in ihrem Herzen tragen. Und ich bitte euch einfach, gespannt zu sein, was Gott durch sie zu uns sagen möchte. Und wir haben drei verschiedene wichtige Fragen, die wir in unserem Leben vielleicht stellen, die unsere drei Prediger heute für uns beantworten möchten und versuchen, das Herz Gottes zu offenbaren, was hinter diesen Fragen sich vielleicht verbirgt. Und als erstes möchte ich Georg nach vorne bitten. Georg ist ein guter Freund von mir. Wir haben zusammen schon lange eine Kleingruppe zusammengeleitet und was mich so erstaunt an Georg ist seine Treue und seine Disziplin für alles, was er tut und einfach so produktiv zu sein. Aber Produktivität ist so ein Wort in unserer heutigen Gesellschaft, oder? Das ist so ein Hype-Wort, produktiv sein. Aber Georg, ich möchte gerne von dir einfach wissen, was heißt es eigentlich in Gottes Augen, produktiv zu sein? Ich hoffe, du kannst uns da mit hineinnehmen.
Yes, danke erstmal für diese Einleitung, Joachim. Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir und auch einmal ein herzliches Willkommen an den Livestream, besonders an meine Freunde, die heute mit zugucken. Ist richtig cool, dass ihr da seid, dass auch ihr heute im Raum einfach da seid. Und genau, Joachim hat schon ein bisschen was über mich erzählt. Mein Name ist Georg, ich bin 23 Jahre alt. Ich stehe hier heute tatsächlich nicht das erste Mal auf der Bühne. Vielleicht hast du mich schon mal gesehen, wenn hier die ganzen Kinder vorne aufgereiht sind, dann sieht man mich manchmal im Hintergrund, so ein Köpfchen da drüber. Genau, denn ich diene hier im Kids-Team bei den Booms, bei den Grundschulkindern. Genau, es ist einfach so cool, mit so tollen Familien und so tollen Kids einfach unterwegs zu sein. Und ich studiere auch selber Lehramt, arbeite seit einem Jahr in einer Schule. Und eine Sache, die ich total liebe, ist, wenn so ein Endprodukt, wie jetzt heute zum Beispiel die Predigt oder eine Unterrichtsstunde oder eine Andacht jetzt im Kids-Team fertig ist und ich das endlich vorstellen kann. Der Prozess, dorthin zu kommen, macht nicht immer ganz viel Spaß, aber wenn ich es dann vorstellen kann, das ist einfach echt der Hammer, ich liebe das. Und ich liebe das auch einfach zu wissen, ich habe ein cooles Endprodukt erschaffen, geschafft und ich war produktiv, ich habe meine Zeit gut genutzt. Allerdings habe ich in meinem Leben auch gemerkt, vor allen Dingen so im letzten Jahr, dass ich wie so ein bisschen getrieben war und dass ich das Gefühl hatte, ich muss ganz viel schaffen, ich muss ganz viel erreichen und dass ich angefangen habe, meinen Selbstwert daran zu knüpfen und ich musste mir immer mehr und mehr genau diese Frage stellen, die Joachim auch gerade schon gestellt hat, und zwar, was ist eigentlich Produktivität aus Gottes Sicht? Und bevor ich in die Bibel mit euch reinschauen möchte, möchte ich euch einfach ganz persönlich heute herausfordern und dich ermutigen, deine Perspektive auf Produktivität verändern zu lassen, weil ich glaube, dass Gott Produktivität ganz anders sieht, als wir sie sehen. Okay, ich möchte, bevor ich in eine Bibelstelle ganz konkret reinschaue, einmal mit euch gemeinsam anschauen, was heißt Produktivität eigentlich, wie definiert man das? Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Im Wort Produktivität steckt ja das Wort Produkt mit drin. Und es geht also um Produkte, um etwas, was wir schaffen, was wir erreichen. Und es geht auch um den Aufwand, wie viel hat uns dieses Endprodukt gekostet? Wie viel Zeit, wie viel Kraft, wie viel Energie? Für mich als Lehrer heißt es zum Beispiel, ich habe ein gutes Endprodukt erreicht, wenn meine Schüler was gelernt haben, wenn sie im Optimalfall auch noch Freude dabei hatten, kommt auch vor. Und wenn ich nicht so lange gebraucht habe für die Unterrichtsvorbereitung. Okay, und noch ein zweiter Gedanke, bevor ich in die Bibelstelle reingehe. Wir werden in der Bibel häufig verglichen mit Bäumen oder auch mit Reben, also mit dem Ast von einem Weinstock. Und das Produkt, was ein Baum oder eine Rebe hervorbringt, ist ja die Frucht. Okay, und mit diesem Wissen gehen wir jetzt in die Bibelstelle rein. Und zwar sagt Jesus selbst in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich möchte den zweiten Satz nochmal sagen, weil ich glaube, der ist echt powerful. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Erste, worauf ich kurz eingehen möchte, ist diese Formulierung, wer in mir bleibt und ich in ihm, weil das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen komisch oder man fragt sich, was heißt das? Das ist ein ganzes Predigtthema für sich theoretisch, deswegen möchte ich es heute ganz einfach übersetzen und dann nicht weiter darauf eingehen. Wir nehmen das heute mal so hin als eine lebendige Beziehung zu Gott in unserem Alltag. Okay, und jetzt möchte ich euch zwei Dinge mitgeben aus dieser Bibelstelle, die ich so cool finde. Das erste ist etwas, was total erleichternd ist für mich, denn hier steht, wenn wir also diese lebendige Beziehung zu Gott haben, bringen wir viel Frucht. Wir bringen Produkte, wir sind produktiv und dort steht keine weitere Bedingung, dort steht nichts von einer 40-Stunden-Woche, dort steht nichts von, keine Ahnung, irgendwelchen Sachen, die wir uns manchmal vorstellen, dass wir einen hohen Stundenlohn haben oder sonst irgendwas, sondern hier steht, mit dieser Beziehung zu Gott leben wir ein produktives Leben. Andererseits steht hier auch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es heißt also, ohne diese lebendige Beziehung zu Gott sind wir nicht produktiv. Und das bedeutet im Weiteren auch, dass die Dinge, die wir ohne eine Beziehung zu Gott tun können, und das ist vielleicht dein Projekt, das gerade ganz viel Kapazität in deinem Kopf einnimmt, dein Projekt auf der Arbeit, vielleicht eine Klausur, für die du gerade lernst, vielleicht irgendwas, wofür du gerade dein Geld sparst, diese Dinge, die wir auch ohne Gott tun können, die sind in sich erstmal gar nicht produktiv. Das ist ganz schön krass, oder? Die Sachen, um die sich so viel in unserem Leben dreht, die sind laut dieser Bibelstelle eigentlich gar nicht produktiv. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind, ganz im Gegenteil, ich glaube, vieles davon ist richtig gut. Die Frage ist, für was nutzen wir das und für was geben wir dort auch Gott den Raum, etwas daraus zu schaffen? Und das bringt mich zu meinem ersten wichtigen Punkt heute, und zwar Produktivität aus Gottes Sicht hat Ewigkeitsperspektive und zielt auf veränderte Herzen ab. Und wenn wir nochmal kurz diese Punkte durchgehen, die ich gerade gesagt habe, also vielleicht dein Projekt auf der Arbeit, vielleicht deine Klausur, für die du gerade lernst, etwas, wofür du sparst, oder setz hier an der Stelle einfach das ein, worüber du gerade ganz viel nachdenkst, das hat in sich erstmal weder die Ewigkeitsperspektive noch verändertes Herzen. Das heißt, wir müssen uns einfach fragen, wie gesagt, das sind keine schlechten Sachen, überhaupt nicht. Ich denke darüber auch ganz viel nach. Und die Frage ist, worauf sind wir fokussiert? Sind wir auf das Größere dorthinter fokussiert, auf die wahren Früchte? Okay, und jetzt wissen wir schon mal, worauf Produktivität eigentlich abzielt. Es geht also um Ewigkeit und um veränderte Herzen. Aber jetzt möchte ich mir mit euch eine ganz konkrete Sache anschauen, wie das aussehen kann in unserem Leben. Also die Frage ist, was ist denn jetzt so eine Frucht? Wie sieht das bei uns aus? Und das können ganz, ganz viele verschiedene Sachen sein. Wir sehen in der Bibel so unterschiedliche Menschen, die so ein unterschiedliches Leben hatten. Also man kann das jetzt nicht auf eine Sache festnageln. Ich möchte mich auf eine Sache heute so ein bisschen spezialisieren, eine Sache, die Jesus getan hat, weil die uns, glaube ich, nochmal herausfordert, weil die auch mit unserem Mindset von Produktivität eigentlich nicht so wirklich übereinstimmt. Und zwar schauen wir dafür in Markus 5, Verse 1 bis 20. Wir werden die Geschichte heute nicht im Ganzen durchlesen, weil dafür reicht die Zeit leider nicht. Hausaufgabe an euch also. Kurzer Kontext, Jesus ist in Kapernaum unterwegs und jetzt setzt er sich mit seinen Jüngern in ein Boot, fährt einmal quer über den See Genezareth. Und sie kommen in einen heftigen Sturm. So ein Sturm auf dem See Genezareth ist auch nicht so witzig. Die Wellen können da teilweise auch mehrere Meter hoch werden. Und jetzt kommen sie auf der anderen Seite an, im Gebiet der Gerasener. Das ist ein Gebiet, in dem Jesus vorher noch nicht war. Und wir lesen auch, dass er nur ein einziges Mal dort wieder hingeht. Und dort leben auch viele Nichtjuden, also Menschen, die Gott gar nicht kennen. Und jetzt können wir schon mal so ein bisschen unsere Erwartung ankurbeln. Was könnte Jesus dort tun? Vielleicht nochmal eine zweite Bergpredigt, vielleicht ganz viele Heilungswunder. Nein, Jesus macht was ganz anderes. Was passiert dort also auf der anderen Seite des Sees? Ein Mann kommt auf Jesus zu und von diesem Mann lesen wir, dass er von Dämonen besessen ist. Nicht von zweien oder von dreien, sondern von Hunderten von Dämonen. Und dieser Mann lebt schon seit langer, langer Zeit in Grabhöhlen. Er verletzt sich selbst, er schreit rum und kein Mensch möchte eigentlich mehr etwas mit ihm zu tun haben. So, dieser Mann läuft jetzt auf Jesus zu und von den Dämonen besessen sagen die Dämonen sozusagen zu Jesus, treib uns nicht aus, unsere Zeit ist noch nicht gekommen. Aber Jesus hat sich selbst längst entschieden, diese Dämonen auszutreiben. Und so sagen die Dämonen, okay, lass uns aber bitte in diese Schweineherde dort drüben ausfahren. Jesus sagt, okay, könnt ihr machen. Die Schweineherde stürzt einen Abhang hinunter und alle Schweine sterben. Aber der Mann ist freigesetzt. So, die Menschen in der Umgebung, die das gesehen haben, holen jetzt auch alle anderen Menschen mit dazu, sagen ihnen kurz, was passiert ist. Und die Menschen bekommen auf einmal richtig Angst und sagen, Jesus, geh bitte, das ist viel zu scary, viel zu crazy, was du hier machst. Und ganz zum Schluss kommt nochmal der Mann auf Jesus zu und fragt, hey, darf ich mit dir mitkommen? Denn Jesus will wieder auf die andere Seite des Sees zurück. Aber Jesus sagt, nein, geh zurück zu deiner Familie und erzähl ihnen, was ich für dich getan habe. Die Geschichte ist echt super verrückt. Und wenn es die erste Bibelgeschichte ist, die du in deinem Leben gehört hast, dann tut es mir leid. Es gibt noch wesentlich schönere Geschichten. Aber ich will heute nicht über die Dämonen sprechen und auch nicht über die Schweineherde. Ich möchte zurück zu unserer Definition von Produktivität. Es geht um das Endprodukt und es geht um den Aufwand. Was war das Produkt dieser Geschichte? Das Erste, ein Mann wird freigesetzt. Und das ist einfach der Hammer. Das ist großartig, weil wir können uns gar nicht vorstellen, wie sehr dieser Mann gelitten hat, wie sehr sein Leben wirklich im Eimer war und wie Jesus ihn wiederhergestellt hat. Und wir sehen, er sah auf einmal wieder gepflegt aus, er konnte ganz normal sprechen und das ist genial. Aber da hört es nicht auf. Ein ganzer Ort, eine ganze Gegend lehnt Jesus ab. So viele Menschen, die Jesus doch eigentlich auf dem Herzen hat, oder? Und eine ganze Schweineherde stirbt. Okay, was war der Aufwand? Die Strecke, die sie über den See Genezareth gefahren sind, waren so ungefähr 15 Kilometer. Und das mit dem Boot bei einem Sturm ist nicht einfach nur lebensgefährlich, sondern dauert auch echt lange. Und wir sehen auch, die sind abends losgefahren. Das heißt, bis auf Jesus hat dort keiner geschlafen wahrscheinlich. Das heißt, es war auch eine ganze Nacht weg und vermutlich auch kräftemäßig der gesamte nächste Tag. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, ist das produktiv? Und ich glaube, das ist mit unserem Verständnis von Produktivität, stimmt das vielleicht nicht überein. Aber ich kann mir vorstellen, einige von euch sitzen hier und haben die Geschichte vielleicht auch schon häufiger gehört. Und ich möchte, dass wir verstehen, wie unfassbar unproduktiv das eigentlich aus unserer Sicht ist. Ich habe mal versucht, das in unsere Zeit so ein bisschen zu übersetzen. Stell dir mal vor, du hast einen freien Tag, vielleicht ist es bei dir der Samstag oder auch der Sonntag. Und der Tag ist zwar frei, aber du hast eigentlich ganz viel zu tun. Die Wohnung, das Haus müsste endlich mal wieder sauber gemacht werden. Steuererklärung ist zwar schon durch, aber stell dir mal vor, du musst auch noch die Steuererklärung eigentlich machen. Du musst noch den Einkauf machen, ganz viele Sachen. Und jetzt legt Gott dir aufs Herz und sagt, hey, dieser eine Freund, dieser eine Verwandte, geh mal zu dem hin. Und du weißt, den magst du eigentlich gar nicht, weil der redet immer total viel und ist eigentlich voll anstrengend mit dem. Und du sagst, egal, okay, ich mach das, fährst mit dem Auto vielleicht, kommst in einen riesen Stau, vielleicht fährst du auch mit den Öffis, da muss ich dir gar nicht erzählen, was alles schiefgehen kann. Und du brauchst viel länger, kommst dann dort an und der labert dich die ganze Zeit voll, aber du bist da, okay, hörst ihm zu, es ist voll anstrengend. Und dann fährst du abends wieder nach Hause, der ganze Tag ist futsch, du bist total K.O., merkst, toll, die ganzen Sachen, die ich eigentlich machen wollte, die muss ich jetzt unter der Woche machen oder, keine Ahnung, sonst irgendwo unterkriegen. Und jetzt darfst du dir die Frage stellen, hört sich das aus deiner Sicht nach einem produktiven Tag an? Ich glaube eher nicht. Und jetzt ist die Frage, wir wissen ja, dass Jesus das getan hat, der voll und ganz eine lebendige Beziehung zu Gott hatte. Also sein Leben war auf jeden Fall produktiv. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, warum? Warum ist das produktiv, einen ganzen Tag aufzugeben und wohlgemerkt, bei ihm sah es ja noch viel schlimmer aus. Er ist durch einen Sturm durch. Der Mann, zu dem er gegangen ist, war noch viel gefährlicher. Und Jesus, von ihm wissen wir eigentlich, an einem einzelnen Tag kann er so viel mehr machen. Warum ist es trotzdem produktiv? Und dafür müssen wir zwei Herzschläge Gottes einfach verstehen. Der erste ist, das lesen wir auch im 1. Timotheus 2, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und alle schließt jeden Einzelnen ein, auch den einen, den du vielleicht nicht magst, um den du vielleicht lieber einen großen Bogen machst. Denn Gott liebt es, wenn viele gerettet werden, keine Frage. Aber Gott liebt es, wenn ein Einzelner gerettet wird. Und wir lesen in der Bibel, dass Gott eine Party schmeißt im Himmel, wenn der eine gerettet wird. Und das schließt auch diesen einen mit den vielen Dämonen oder wer auch immer das in deinem Leben ist, schließt den einfach mit ein. Okay? Das ist der erste Herzschlag, den wir verstehen müssen. Aber jetzt stellt sich trotzdem noch die Frage, da wäre doch aber so viel mehr möglich gewesen. Es war ein ganzer Ort, wenn Jesus an einen neuen Ort kam, haben sich sonst so viel mehr entschieden. Warum hat er nicht nochmal gepredigt? Warum hat er nicht noch ein paar mehr Wunder getan? Und das kann ich dir nicht erklären, warum er das nicht gemacht hat. Aber ich kann dir den zweiten Herzschlag Gottes sagen. Und den finden wir, das ist so cool, direkt im Kapitel vorher in Markus 4. Und zwar steht dort, das ist aus einem Gleichnis ganz zum Ende, aber dann gibt es auch Menschen, die wie der fruchtbare Boden sind, auf den die Saatkörner fallen. Sie hören Gottes Botschaft, nehmen sie an und bringen Frucht 30, 60 oder 100-fach. Und das ist das Coole, diesen einen Mann, den Jesus dort erreicht hat, das war erstmal nur einer. Aber Jesus hat nicht zu ihm gesagt, folg mir nach oder lies die Tora oder sonst irgendwas. Er hat gesagt, geh zu deiner Familie, erzähl, was ich getan habe. Wir sehen sogar oder wir lesen direkt den nächsten Satz. Er ist nicht nur zu seiner Familie gegangen, sondern zu allen Städten in der Umgebung. Das bedeutet, was aus dieser einen Frucht entstanden ist. Ja, wir denken vielleicht an einen Baum mit einer Frucht, klingt jetzt erstmal nicht so cool, aber die Frucht multipliziert sich. Das heißt, das, was durch diesen einen Menschen passiert ist, wir lesen nicht, was dadurch passiert ist, aber wir können es uns vorstellen, was dieses Leben, ein Mann, der so lange von so vielen Dämonen besessen war und auf einmal wieder bei klarem Verstand ist, was das für ein starkes Zeugnis ist. Und das bringt mich zu meinem zweiten und letzten Punkt. Produktiv zu sein bedeutet manchmal nur für einen Einzelnen durch einen Sturm zu gehen, weil Gott dadurch ein Herz verändern und multiplizieren kann. Und wenn du diesen Punkt jetzt hörst und merkst, boah, das fällt dir voll schwer, darf ich dir sagen, das fällt mir auch voll schwer. Und dann kommen wir auch wieder zurück zu Johannes 15, Vers 5. Es geht ja nicht um uns, um unsere Kraft, was wir aus unserer Kraft heraus tun können oder primär um unser Herz, sondern um das, was Gott durch uns tun kann. Und deswegen möchte ich ganz zum Schluss gerne für uns beten, uns aber vorher noch eine letzte Ermutigung mitgeben, weil ich glaube, auf der anderen Seite des Sturms liegen zwei Sachen. Das erste ist Erfüllung, weil wir dann wahre Früchte, wahre Produkte einfach mit unserem Leben hervorgebracht haben und die sind so viel erfüllender als die Position auf deinem Job oder die Klausur, die du mit einer guten Note bestehst. Das heißt, auf der anderen Seite dieses Sturms wartet wirklich wahre Erfüllung und dort wartet auch Sorgenfreiheit, weil umso mehr wir uns um die Anliegen Gottes kümmern, desto mehr dürfen wir in unserem Leben merken, wie Gott sich um unsere Anliegen kümmert. Und jetzt möchte ich einfach noch zum Abschluss kurz für uns beten, dass wir es schaffen, einfach diese Perspektivveränderung auf das Thema Produktivität für uns anzunehmen und dass wir den Einzelnen sehen können. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass du uns die Kraft geben möchtest, dass du unser Herz verändern kannst, dass wir mehr und mehr diesen Herzschlag haben, den Einzelnen zu sehen und an deine Multiplikation zu glauben. Und so bitte ich dich einfach, dass du heute wirklich Herzen berührst, Herzen veränderst und auch ganz konkret Leute aufs Herz gibst, den Einzelnen, den wir gerade sehen sollen. Jesus, in deinem Namen. Amen.
Danke, Georg. Wow, habt ihr was mitgenommen von dem, was er uns da gebracht hat? Oh, als nächstes haben wir Katharina für uns. Ein Applaus für Katharina. Und Katharina, ich muss schon sagen, ich stelle mir eine Frage. Und das ist zwar, wenn wir uns das Wort Gottes anschauen, die Bibel, das ist ja das meistverbreitete Buch der Welt, das meistgedruckte Buch der Welt. Es ist gefühlt überall, steht manchmal bei vielen Haushaltern einfach im Regal irgendwo. Es ist aber auch so ein komplexes Ding, so ein schwieriges Ding. Aber ich möchte dich fragen, wie schaffen wir es trotzdem, das Wort Gottes zu unserem Gamechanger in unserem Leben zu machen?
Ja, unser Leben, unser Alltag, habe ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Was ist das, womit wir uns da viel beschäftigen? Wir drehen uns ja eigentlich auch viel um uns selber, überlegen jeden Tag, was brauche ich heute, was ziehe ich an, was habe ich vor, was steht in meinem Terminkalender, was will ich essen? Und Essen ist so ein Thema, dachte ich, ich nehme euch mal ein bisschen in meinen Alltag mit rein. Ihr wisst vielleicht wahrscheinlich, dass Daniel und ich 4 Kinder haben und Essen ist für Kinder ja auch sehr wichtig. Wenn wir zu unserem Spielplatz gehen, nur 3 Minuten von unserem Haus entfernt, auch wenn wir gerade Mittag gegessen haben, kann ich mir ganz sicher sein, dass eins meiner Kinder sofort, wenn wir da so nach Snacks fragt. Also man muss vorbereitet sein, aber ich kann es auch nachvollziehen. Für mich ist Essen auch sehr wichtig. Filminhalte zum Beispiel kann ich mir gar nicht merken, aber wenn ich irgendwo was richtig Gutes gegessen habe, dann brennt sich das in mein Gedächtnis ein. Deswegen habe ich euch auch mal ein paar Fotos mitgebracht, zugegebenermaßen hauptsächlich von meiner Kleinen und aus dem Urlaub. Aber um so ein bisschen euren Appetit anzuregen auf Schokoladenpudding und lauter leckere Sachen. Genau, auch Jesus wusste, dass Essen und Trinken eine große Rolle in unserem Leben spielt, dass es wichtig ist für uns. Viele Wundergeschichten drehen sich um dieses Thema und auch der Bibeltext, den ich rausgesucht habe heute, geht um Essen, unter anderem. In Matthäus 4, Vers 1 bis 4 lesen wir, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, also nicht gegessen hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also die Situation ist die, dass Jesus 40 Tage und 40 Nächte lang nichts gegessen hatte. Das ist so ungefähr das Maximum, was wir ohne Nahrung aushalten können quasi. Also sein Körper war total geschwächt und trotzdem sagt er, dass wir nicht von Brot allein leben. Was will er uns jetzt damit sagen? Will Jesus uns sagen, dass Essen für uns nicht wichtig ist? Ich glaube nicht, weil er ja uns geschaffen hat und weiß, dass unser Körper regelmäßig Nahrung braucht, um zu existieren. Genau das ist es, glaube ich, worauf wir uns aufmerksam machen will, diesen Unterschied. Wir brauchen Nahrung regelmäßig, um zu existieren, aber um echtes Leben zu haben, dieses Leben, von dem er spricht, müssen wir regelmäßig sein Wort in uns aufnehmen. Und das ist das, was uns dann dieses Leben im Überfluss gibt, auch von dem er spricht. Aber wie sieht dieses Leben aus, dieses geistliche Leben? Mal ganz platt gesagt, was bringt es mir, die Bibel zu lesen? Ich habe mal 3 Punkte für euch rausgesucht, sogenannte Game Changer, wie die Bibel unser Leben verändert, was die Bibel uns bringt sozusagen, um es mal so auszudrücken. Und der erste ist, ich wollte noch sagen, es gibt noch viel mehr, ne, als die, die ich jetzt rausgesucht habe. Die Bibel ist ein Fass ohne Boden sozusagen, wenn es darum geht, Sachen rauszuziehen, die Gott in uns verändern will und wo er uns zeigen will, was echtes Leben mit ihm bedeutet. Das erste ist, Gottes Wort richtet meinen Fokus auf Jesus. Noch mal eine Geschichte dazu. Ich kann mich noch erinnern, als mein 2. Sohn geboren wurde und ich auf einmal so das Gefühl hatte, überhaupt keine Zeit mehr für mich zu haben, zu wenig Schlaf bekommen und wusste auch nicht, wie ich noch irgendwie Zeit mit Gott verbringen soll. Und eine Freundin hat mir dann den Rat gegeben, mir jeden Tag ein Bibelvers nur zu nehmen und hat mir dann die Bibel irgendwo offen hingelegt mit diesem Vers oder mir einen Screenshot auf dem Handy gemacht, sodass ich den jedes Mal gesehen habe, den Vers. Und so habe ich Psalm 23 durchgenommen und Tag für Tag so mit einem Vers gelebt und war so erstaunt, wie Gott einfach dadurch, dass ich diesen Vers so mit durch den Tag nehme und darüber nachdenke und bete, wie er zu mir spricht und mir Dinge offenbart und meinen Fokus weggenommen hat von diesem Gefühl, dass ich zu kurz komme, dass ich Mangel habe, hin ihn anzuschauen. Und er hat mich mit Dankbarkeit und Freude erfüllt, obwohl ich müde war und diese Sachen. Und das steht auch in Kolosser 3, Vers 15 und 16, dass wenn wir Gottes Wort Raum geben in unserem Leben, dass dann Friede und Dankbarkeit, all diese guten Dinge kommen einfach. Der zweite Game Changer ist, Gottes Wort baut Glauben. In Römer 10, Vers 17 steht, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Unter Verkündigung verstehen wir jetzt meistens Predigen. Das stimmt ja auch, wenn wir Predigten anhören, dann baut das unseren Glauben. Aber genauso baut es auch unseren Glauben, wenn wir Wahrheiten aussprechen, Wahrheiten verkündigen. Ich habe vor einer Weile angefangen, für meine Kinder nicht nur zu beten im Sinne von bitten, sondern auch Wahrheiten über ihn auszusprechen. Häufig, wenn sie schlafen, nehme ich mir einen Bibelvers und proklamiere die Wahrheit da drin über ihn. Und das verändert Dinge in einer unsichtbaren Welt, aber es verändert auch meine Gedanken und baut meinen Glauben, dass Gott Großes mit ihnen vorhat. Und genauso kraftvoll ist es auch über uns selber, Wahrheiten zu proklamieren. Es gibt so viele Wahrheiten über unsere Identität in der Bibel. Und die herauszunehmen an Tagen, wo wir verzweifelt sind, wo wir nicht an uns und nicht an Gott glauben, die herauszunehmen und das zu proklamieren, das baut unseren Glauben und stärkt uns ungemein. Der dritte Gamechanger ist, Gottes Wort hilft uns, seinen Willen zu erkennen und weise Entscheidungen zu treffen. In Hebräer 4, Vers 12 steht, dass Gottes Wort ein Richter unserer Gedanken ist. Also uns auch auf das hinweist, wo etwas schiefläuft in unseren Gedanken. Und Josua 1, Vers 8 sagt, dass wir Erfolg haben und weise Entscheidungen treffen werden, wenn wir sein Wort befolgen. Also das sind einfach diese Resultate, die dann auch quasi automatisch daraus kommen, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und das in uns aufnehmen. Und das macht der Heilige Geist in uns. Ich kann mich noch erinnern, dass einmal der Heilige Geist durch Philipper 4, Vers 8 so zu mir gesprochen hat und mir gezeigt hat, ey, du bist ganz schön kritisch anderen Menschen gegenüber. Häufig sind die ersten Gedanken irgendwelche kritischen Gedanken, eher negative Gedanken. Aber in Philipper 4, Vers 8 steht, wir sollen über das nachdenken, was lobenswert ist und ehrenhaft und nobel. Und so hat mir der Heilige Geist auf der einen Seite gezeigt, wo mein Denken falsch ist und nicht mit ihm in Übereinstimmung ist. Auf der anderen Seite aber auch einen Weg gezeigt, wie ich gute und fruchtbare Beziehungen leben kann, nämlich indem ich gute Gedanken über andere denke, mich auf das fokussiere, was gut ist und das auch ausspreche. Also diese drei Game Changer: Gott schenkt uns Fokus, Gottes Wort schenkt uns Fokus von uns weg, hin zu Jesus, hin zu dem, was wichtig ist. Gottes Wort baut unseren Glauben. Wir können uns auf sein Wort stellen und das Glauben, was er sagt, sind so viele Verheißungen da drin. Und er gibt uns Weisheit und Erfolg letztendlich. Gottes Wort tröstet uns auch, gießt Liebe in unsere Herzen aus und erfrischt uns so viel mehr noch. Und wer möchte das alles nicht in seinem eigenen Leben haben? Aber wie können wir da mehr eintauchen? Ich möchte euch ganz kurz noch 5 Tipps mitgeben, wie ihr ganz praktisch mehr im Alltag in Gottes Wort eintauchen könnt. Viele von euch machen das bestimmt schon. Schaut einfach, was Gott euch heute aufs Herz legt, wo ihr vielleicht noch tiefer gehen wollt, wo ihr neu anfangen wollt, wo ihr nochmal durchstarten wollt, und lasst euch da herausfordern. Eine Routine ist wichtig. Täglich in Gottes Wort zu sein, aber auch nicht das gleich zu übertreiben, weil 5 Minuten alleine mit Gott Zeit zu haben, ist immer noch besser, als sich eine Stunde intensives Bibelstudium vorzunehmen und am Ende dann doch nichts zu machen, weil die Zeit dafür nicht da ist. Deswegen realistisch bleiben. Das Wort lesen und studieren und es bearbeiten, in uns aufnehmen. Man kann anfangen, einfach ein Buch durchzulesen, Vers für Vers. Es gibt Bibellesepläne, zum Beispiel bei YouVersion, diese App kennt ihr bestimmt alle. Da sind tolle Bibellesepläne. Wenn man da noch tiefer gehen möchte, habe ich euch dann noch 2 Links hingeschrieben. Bibelkommentare.de, da gibt es halt einfach Erklärungen für die Bibelstellen. Und Precept Ministries hat ganz tolle ausgearbeitete Bibelstudien, wo man sich dann Bücher und Themen selber erarbeiten kann. Damit habe ich schon richtig gute Erfahrungen gemacht. Dann finde ich es immer super hilfreich, mir was aufzuschreiben. Wenn ich in Gottes Wort lese, schreibe ich mir häufig einfach einen Vers auf, wo Gott zu mir gesprochen hat, und dann noch ein Gebet dazu. Oder wenn man tiefer eintauchen möchte in einen Bibeltext, dann kann man diese Fragen durchgehen für sich und einfach notieren. Oder so kann man einen Text für sich besser erschließen. Falls euch das interessiert, schreibt euch das ab oder fotografiert es ab. Und dann geh immer mit Gebet ins Wort Gottes. Wenn wir den Heiligen Geist bitten, uns das Wort zu offenbaren und uns öffnen dafür, dass Gott zu uns sprechen kann, dann passiert es ganz oft, dass der Heilige Geist wirklich direkt zu unserem Herzen spricht und wir plötzlich Dinge erkennen, die wir sonst gar nicht verstanden hätten vielleicht oder einfach drüber hinweggelesen hätten. So wie das Beispiel mit Philippa und meinen Gedanken. Das war so, dass ich das gelesen habe und auf einmal dachte, oh krass, ja, ich denke voll kritisch und eigentlich soll ich positiv denken. Ja. Und dann zum Schluss, gib nicht auf. Selbst wenn jetzt nicht jeden Tag das große Aha-Erlebnis kommt oder du voll die krasse Zeit mit Gott hast und richtig erfrischt wieder rausgehst, mach trotzdem weiter, weil es sich lohnt, da rein zu investieren. Wie schnell werden wir abgelenkt und fokussieren uns auf Dinge, die uns wichtiger oder dringender erscheinen, anstatt in das zu investieren, was uns echtes Leben gibt. Und dafür möchte ich einfach noch kurz beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Vater, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns dein Wort erklärt und uns verändert, dadurch, dass wir dein Wort in uns aufnehmen. Und ich bete einfach für jeden von uns, dass du heute neuen Hunger nach deinem Wort, nach deiner Wahrheit in uns wächst. Dass wir nicht aus Pflichtbewusstsein die Bibel aufschlagen sollen, sondern weil wir hungrig sind nach dir, nach diesem echten Leben, das du uns versprichst, nach dem Leben im Überfluss, das es nur bei dir gibt. Danke, dass du das für uns hast und danke, dass du uns tiefer mit hineinnehmen willst in die Schätze, die du verborgen hast in deinem Wort. Amen.
Dankeschön, Katharina. Oh, ich weiß gar nicht, ob ihr genug Platz auf dem Handy habt, für so viele Punkte aufzuschreiben, oder? Das ist so viel Gutes, Praktisches vor allen Dingen mitzunehmen, das ist so wichtig. Christopher, nicht nur Bruder im Geiste, sondern Bruder im Fleische. Christopher, wir sind aufgewachsen zusammen und seitdem unser erster Atemzug in dieser Welt war, wissen wir nicht, wie es sonst ist, außer jeden Sonntag in der Kirche zu sein. Wir sind von Anfang an, seitdem wir ein paar Tage alt sind, schon immer in Kirche gewesen. Und es kann manchmal zur Gewohnheit werden. Aber irgendwann haben wir ja auch selber, als wir ein bisschen älter wurden, entschieden, unsere Beziehung zu Gott soll lebendig werden. Aber selbst da kann die Beziehung manchmal zu so einer Gewohnheit werden. Deswegen meine Frage an dich, wie erkenne ich, ob meine Hingabe zu Gott noch lebendig und echt ist oder schon zu einer Gewohnheit wird?
Oh, danke für die gute Frage, ja. Ja, ich darf über Hingabe und Gewohnheit sprechen. Und in der Bibel haben wir schon echt viele gute Beispiele über Hingabe. Im Alten Testament haben wir zum Beispiel Abraham, der sich Gott hingibt und sogar seinen Sohn opfern möchte. Wir haben Mose, der das Volk Israel 40 Jahre lang durch eine Wüste führt. 40 Jahre lang. Oder wir haben David, der einen Goliath, 3 Meter hohen Menschen mit einer Steinschleuder besiegt. Oder im Neuen Testament haben wir die 12 Jünger, die sich Jesus hingeben, ihr ganzes Leben. Sie folgen Jesus mit ihrem ganzen Leben. Sie geben jeden Aspekt ihres Lebens an Jesus. Oder Paulus, der wegen seiner Hingabe zu Gott sogar im Gefängnis gelandet ist. Und viele weitere Märtyrer und andere, die für ihren Glauben unfassbar vieles getan haben. Doch das sind nicht alle Beispiele. Es gibt super viele Beispiele und viele andere Beispiele von Hingabe. Und diese Hingabe zeigt sich auch untereinander. Vielleicht nicht so extrem. Ich weiß nicht, ob du für deinen Nachbarn sterben würdest. Aber es sind so viel Hingabe. Und manche ist es mehr und bei manchen ist es weniger. Und wir Menschen sind für Gemeinschaft geschaffen. Wir sind für Gemeinschaft zusammen geschaffen. Und die gleiche Gemeinschaft dürfen wir auch mit Gott haben. Jesus ist auf die Welt gekommen und hat sein Leben gegeben, um die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer wiederherzustellen. Wir dürfen Gemeinschaft mit unserem Gott haben. Und ich bin so dankbar dafür, dass er das getan hat. Und wenn man das dann doch länger macht und wie Joachim schon beschrieben hat, sein ganzes Leben in der Gemeinde ist, dann kann das irgendwann zur Gewohnheit werden und man kann in Muster verfallen. Und wir gewöhnen uns ja an viele Dinge, oder? Zum Beispiel, ich habe ein Beispiel, ein scharfes Essen. Wenn Leute viel scharfes Essen essen, irgendwann hat es nicht mehr den gleichen Effekt. Es ist nicht mehr dieses Schärfeerlebnis. Oder renovierte Wände. Wir haben zum Beispiel das Kiezcafé renoviert. Aber wenn du zu Hause renovierst, in der ersten Woche bist du, wenn du nach Hause kommst, super glücklich. Es sieht anders aus, aber nach ein paar Wochen ist es vielleicht schon wieder normal. Oder Kleidung. Ich kann bezeugen, ich habe neue Schuhe. Und ganz am Anfang war es für mich Freude. Ich hatte so viel Freude, mit denen rauszugehen, aber nach einer Woche schon war es wieder normal. Und das passiert mit so vielen. Und ich habe noch ein anderes Beispiel, und zwar sind das Flugbegleiter. Wenn ihr fliegt, dann gibt es da so meistens 3 oder 4, wenn es größere Flugzeuge sind, mehr Menschen, die für dich da sind. Und das sind, also ihr erkennt sie wieder, das sind die, die dir mindestens einmal im Flug einen viel zu teuren Kaffee anbieten oder sonst irgendwas. Aber bei denen ist das die Regel, dass sie fast bei jedem Flug andere Partner haben müssen. Fast bei jedem Flug, egal wo sie hinfliegen, sie haben immer andere Partner. Und das liegt daran, dass sie, wenn sie die gleichen Partner haben, sich daran gewöhnen. Sie können miteinander absprechen, wer was macht, die Sicherheitsdemo, wer guckt, wer angeschnallt ist. Das ist ja alles wichtig. In einem Flugzeug ist jede Sicherheit nach Regeln geführt, dass es wichtig sein muss. Doch die dürfen genau nicht die gleichen Partner haben, weil sie volle Aufmerksamkeit haben sollen. Wenn sie sich das absprechen, dann verlieren sie ihre Aufmerksamkeit, weil sie in Routine kommen oder in Gewöhnung. Und genau das darf nicht passieren. Und wenn ich das auf meinen Glauben ziehe, was heißt es dann für mich? Was heißt es für mich, wenn ich mich ans Beten gewöhne? Das Gebet ist unser Gespräch mit Gott. Und unser Gespräch mit Gott ist auf vielen Arten möglich. Und du hast vielleicht deinen schon gefunden und das ist perfekt. Und Routine ist auch super. Trotzdem tust du es mit deiner ganzen Aufmerksamkeit. Auch wenn du jeden Morgen, es ist perfekt, jeden Morgen eine bestimmte Uhrzeit zu haben, tust es trotzdem mit deiner ganzen Aufmerksamkeit. Oder denkst du nebenbei an ganz andere Dinge? Zum Beispiel im Vergleich, wenn ich ein Gespräch mit Katharina hätte und sie mir Fragen stellt, aber jedes meiner Antworten lese ich aus einem Buch vor. Denkt ihr dann, hätte sie noch Lust mit mir zu sprechen? würde sie denken, sie spricht mit mir oder mit dem Buch. Es ist unauthentisch. Und genau das ist der Punkt. Gebe ich mich noch hin oder tut das meine Gewohnheit? Rede ich mit Gott oder lese ich ihm vor? Und ich habe genau diese Situation auch im Gottesdienst erlebt. Weil wenn ich so lange in der Gemeinde bin, dann werde ich daran gewöhnt. Ich weiß genau, wie es passiert. Wenn ich dann selber im Glauben eine Weile bin, weiß ich genau, wie, wann ich meine Hände hebe, wann ich das tue. Und dann nach einer Weile, wenn ich vorne im Gottesdienst bin, hatte ich den Moment, dass ich preise, so laut ich kann, aber in meinem Kopf denke ich daran, was habe ich eigentlich gefrühstückt heute Morgen? Wie läuft es gerade im Formel-1-Rennen, was nebenbei läuft? Und gebe ich mich gerade Gott hin oder tue ich das nur, weil ich es immer tue? Und genau das ist der Punkt, die Realisation vorne, die ich hatte. Meine Hingabe ist unauthentisch und unehrlich geworden. Sie war ein Vorspiel. Das ist meine Hingabe an Gott noch echt oder nur Gewohnheit? In Jesaja 29, Vers 13 steht, weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Der Hintergrund hierzu ist, Gott spricht über das Volk Jerusalem. Und in dieser Zeit waren sie super religiös und hatten super viele Riten. Sie waren in Hingabe sozusagen nahezu perfekt. Sie wussten genau, wie sie es machen. Aber sie waren so lange davon gewöhnt, dass ihr Herz nicht mehr dabei war. Sie hatten es so lange gemacht, dass sie nicht mit Aufmerksamkeit dabei waren. Später im Neuen Testament greift Jesus auf die gleiche Stelle zu, wenn er in Matthäus 15, Vers 7, wenn er von den Pharisäern konfrontiert wird, denn sie sagen, dass seine Jünger haben sich vor dem Essen nicht ihre Hände gewaschen. Und das hat gar nichts mit Hygiene zu tun, sondern das war ein Ritual, was früher total wichtig war und sie haben es nicht getan und die Pharisäer haben das direkt ausgenutzt. Doch Jesus nennt sie Heuchler, weil es in dieser Situation ihnen das Ritual viel wichtiger ist als das Herz. Doch Hingabe hängt nicht von Ritualen ab, sondern vom Herzen. Und wir sollen unsere Herzen prüfen. Und das müssen wir alle. Du bist nicht allein. Ich bin auch betroffen. Und das ist ein wiederkehrender Prozess. Das muss man immer wieder machen. Das hört nie auf. Und ich habe drei Wege, wie du genau das wieder machst und bewusst in Hingabe kommst. Mein erster Punkt ist, Zusammensein führt zu lautem Aussprechen. Die Info, die wir heute hatten mit den Kleingruppen, ist genau das, was ich sage. Wenn man in Gemeinschaft kommt, dann betet man laut, man spricht es aus. Und genau das vermeidet Ablenkung. Man kommt raus aus den Mustern. Man geht zusammen und zeigt das, was man glaubt. Und die Worte spricht man laut aus und man gibt diesen Worten Kraft. Gebet bekommt Gewicht, wenn man es ausspricht. Und es ist dann genau so, dass du es nicht einfach vorliest, sondern weil du mit anderen zusammen bist, dann sprichst du ehrlich zu Gott. Du schmeißt dieses Buch weg, was ich hatte, und du kommst ehrlich vor Gott, ehrlich mit deinem Wort, genau zu ihm. Und das ist die Befreiung von der Ketten der Gewohnheit. Der zweite Punkt ist, bewusst Zeit und Ort ohne Ablenkung suchen. Eine ununterbrochene Zeit mit Gott ohne festes Ende nehmen. Und das solltest du vielleicht nicht direkt vor der Arbeit machen. Ich glaube, das wird ein bisschen schwer, deinem Chef zu erklären, warum du zu spät warst. Aber diese ununterbrochene Zeit ist perfekt, um dir Zeit zu lassen, von Gott zu hören. Ein neuer Gedanke sprengt die Gewohnheit direkt komplett auf. Wenn ihr euch die Situation mit dem Vorlesen des Buches vorstellt, ist es so, als würde mir Katharina eine Frage stellen, zu der ich keine Antwort in meinem Buch habe. Und was mache ich dann? Ich habe nur noch die Möglichkeit, was außerhalb dieses Buches zu finden. Und das ist mein ehrliches Ich. So zwingst du dich selber und bringst dich dazu, neue Antworten zu finden. Das ist das Gleiche, als würdest du ein paar Schärfe gerade hochgehen mit deinem Essen oder deine Wand eine andere Farbe streichen. Und der dritte Punkt ist, bete um Erneuerung, prüfe dein Herz und lies das Wort Gottes. Im Psalm 139, Vers 23 bis 24 steht, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf den ewigen Weg. Wenn wir unser Herz prüfen lassen, öffnen wir uns für Veränderung. Wenn wir um Erneuerung beten, geben wir Jesus Raum, in das Leben zu kommen und neue Gedanken zu bekommen, die Gewohnheit zu vertreiben. Er bringt Freude, weil wenn das wegkommt, dann hast du Freude, du hast wieder was Neues, er bringt dir Leben und du willst nichts anderes außer ihn preisen. Und Gott möchte enge Beziehungen mit dir bauen. Er kennt uns schon und er kennt jeden Aspekt deines Lebens, aber er möchte es von dir hören. Er möchte deine größten Schwächen und Stärken hören. Denn wer deine größten Stärken und Schwächen kennt, der ist auch dein engster Freund. Und er möchte dein engster Freund, er ist dein Vater, er möchte genau das sein. Komm vor ihn mit allem, was du hast und sei authentisch, genau vor ihm. Und nachdem du das getan hast, nachdem du dir Freiraum lässt, dass er dich kennenlernt, dann lern ihn kennen. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Das Beten ist perfekt und Bibellesen. Man lernt so viele Facetten von ihm im Bibellesen kennen. Und Gewohnheit an einen Menschen geht sofort weg, wenn du neue Sachen an diesem Menschen kennenlernst. Und genauso ist das mit Gott. Diese Gewohnheit kann niemals einkommen, wenn du was Neues von Gott kennenlernst. Also hoffe ich dafür und ich nehme mit, dass die Gewohnheit wegkommt, solange ihr immer weiter von Gott lernen wollt. Und das habt ihr auf verschiedene Möglichkeiten, immer weiter von Gott zu lernen.
Danke, Christopher. Und danke an Georg, Katharina und Christopher. Wir werfen einen Applaus für unsere drei Prediger.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.